Ich habe es ein bisschen verpasst, die vierte Staffel von The Chosen. Bin erst diese Woche eingestiegen. Es ist wieder ein phänomenales Stück narrativer Theologie, sage ich gerne, wie die biblische Geschichte erzählt wird. Sehr beeindruckend, sehr anrührend, wirklich gut. Die neue Staffel fängt an mit einer Geschichte von Johannes dem Täufer. Die Intrige einer beleidigten Königin, die sich durch Johannes den Täufer beleidigt fühlte, der erotische Tanz der Tieftochter von Herodes, ein Wunschfrei, und dann wird ruckzuck der Kopf von Johannes dem Täufer auf einem Tablett für die Partygäste kredenzt. Wäre das nötig gewesen, dass Johannes der Täufer sich mit dem Königshaus öffentlich anlegt? Eigentlich hätte er doch damit rechnen müssen, dass das nicht gut endet. Johannes der Täufer war authentisch. Er hat sich sein Leben lang entwickelt. Sein göttlicher Auftrag war, den Weg für Jesus freizumachen, den Weg für seinen Cousin. Und das hat er getan. Er musste zu den Leuten gehen, beziehungsweise eigentlich war es andersrum. Sie kamen zu ihm. Er war so ein kerniger Typ, der in der Wüste predigte, dass alle gesagt haben, da müssen wir hingehen, das müssen wir sehen. Er predigte Umkehr, taufte die Leute, später taufte er Jesus und erlebte, wie Gott zu seinem Wort steht. Danach war eigentlich sein offizieller Dienst beendet. Wie sah es mit seiner Selbstfürsorge aus? Einen König zu kritisieren, in den Knast zu kommen, ist nicht gerade der Königsweg der Selbstfürsorge. Letzten Sonntag ging es darum, was unser Leben für das große Ganze bedeutet. Dass wir auch dafür da sind, anderen zu dienen, für andere etwas beizutragen. Und das trifft aus Johannes den Täufer zu. Er lebte für seinen Auftrag. Gott hat ihm nicht gesagt, wie er es machen soll. Er hat seinen eigenen Weg gefunden. Es war sein Lebensthema. Sich dann am Ende seines Lebens mit dem König anzuleben, war eine Konsequenz der Entwicklung seiner Persönlichkeit. Für ihn war Gott der Größte und das hat er jedem gesagt. Und er hat das wirklich auch ohne Ansehen der Person gesagt. Und dann muss man auch mal dem König sagen, dass er auf dem Holzweg ist. War Johannes glücklich? Diese Frage war damals nicht so von Bedeutung, wie es heute ist. Aber wenn wir sein Leben angucken, dann muss es dort glückliche Momente gegeben haben. Momente, wo er Gottes Gegenwart gespürt hat, wo er gemerkt hat, das, was ich tue, ist richtig, das will Gott. Und dann auch der Gänsehautmoment, als sein Cousin Jesus auf ihn zukommt und sagt, du sollst mich taufen. Gott hat es so gewollt. Hatte er ein erfülltes Leben, trotz dieses bitteren Endes? Auf jeden Fall. Ich glaube nämlich, und das ist auch die Aussage des Buches, mit dem wir uns auch unter anderem beschäftigen, dass zu einem erfüllten Leben es nicht gehört, dass es ein glückliches Leben gewesen sein muss. Dass es glückliche Momente gab, das gibt es in jedem Moment. Aber es gibt manche Leben, die sind einfach hart, die sind eckig, die sind kantig. Da haben Menschen unendliches Leid erlebt und trotzdem sprechen sie von erfüllten Leben. Das heißt, es muss ja etwas passiert sein, dass ein Mensch das Schlechte, was ihm passiert ist, das, was er erlitten hat, so verarbeitet, dass er sagt, ich habe es mir nicht ausgesucht, ich wollte das nicht, aber dann kam es und ich habe nicht zugelassen, dass es mich zerstört hat. Ich habe daraus das Beste gemacht. Ich habe aus Mist Kompost gemacht. Und darum soll es heute gehen. Ich möchte dir ein paar Fragen stellen zu deinem bisherigen Leben. Was ist der rote Faden? Was waren Schlüsselerlebnisse, die für dich wichtig waren? Welche Kämpfe musstest du ausfechten? Kämpfe gehören zum Leben. Und wo hat es dich umgehauen und es war schwer, wieder aufzustehen, neu anzufangen? Welche Krisen musstest du durchmachen? Welche Begegnung mit Menschen haben dich gefördert und beeindruckt oder sogar verletzt? Über diese Fragen braucht man eigentlich Zeit, nicht so hier im Gottesdienst in ein paar Minuten. Ich möchte dir Mut machen, dir diese Fragen zu stellen. Vielleicht würdest du sagen, es gibt da gar nichts Spektakuläres aus meinem Leben zu berichten. Nichts Besonderes, bei mir ist alles normal, vielleicht sogar supernormal. Und trotzdem möchte ich dir den Mut machen, dass du in deinem Leben manche Zeiten nutzt, um darüber nachzudenken. Es gibt zum Beispiel Geburtstage, die eine Zäsur darstellen. Also wenn man 20 ist, guckt man nicht zurück, dann geht es straight nach vorne. Schon wenn man 30, 40, 50 oder 60 wird, ist der Blick jeweils wachsend auch stärker nach hinten gerichtet und man fragt, was war eigentlich bis heute los? Wofür kann man dankbar sein? Das wird schnell vergessen. Dinge, wo man Gutes erlebt hat. Und dann weiß man auch, und das gehört zu jedem Leben, da sind Krisen gelaufen, da ist man gescheitert. Das drückt man erstmal weg, es muss ja weitergehen und irgendwie möchte man das ganz schnell aus dem Blick haben. Und hier zu sagen, ich nutze diese Wendepunkte in meinem Leben, um einmal genau hinzugucken. Das hilft nämlich auch. Also wie viele Männer und Frauen machen in der Midlife-Crisis wirklich verrücktes, dummes, blödsinniges Zeug. Und das hat auch damit zu tun, dass man nicht zurückgeguckt hat, damit man nicht die Dinge, die eigentlich schwierig waren, die Fragen, die brennen, wofür bin ich noch da, was ist mein Leben wert, dass man sich diesen Fragen stellt. In dem Maße, wie du dich diesen Fragen stellst, kannst du Dinge verstehen. Du kannst einen anderen Blick darauf gewinnen. Ich habe dem Herrn gedankt, als ich die Schulzeit hinter mir hatte. Die war überwiegend in schlechter Erinnerung. Und ich habe gelernt, ich muss neu auf diese Zeit schauen, nicht erst jetzt, das ist schon vor längerer Zeit gewesen, um zu differenzieren, was war richtig kacke und was ist gut gelaufen. Das Schlechte hatte sich nämlich so in den Vordergrund gedrängt, dass ich nicht gesehen habe, was da an Gutem gelaufen ist. Ich habe es gelernt, die Zeiten, ich habe nicht immer Mobbing erlebt, aber es gab eine intensive Zeit, wo ich einfach gemerkt habe, dadurch, dass ich dran geblieben bin, weitergemacht habe, mich nicht habe unterkriegen lassen, bin ich in diesen Zeiten, auf die ich gerne verzichtet hätte, stark geworden. Manches, was ich dort erlebt habe, hat mich im Nachhinein stark gemacht und ich bin dankbar dafür. Und das meine ich damit, dass man zurückschaut, die Dinge, die schlecht waren, benennt und dann aber auch den Mut hat zu sagen, auch wenn das da schlecht war, es gab Dinge, die waren gut. Das war vielleicht sogar Gold. Das war notwendig, damit mein Leben weiter wächst. Der Kompost zum Wachsen. Manche machen das, dass sie irgendwann ihre Lebensgeschichte aufschreiben. Senioren wird das häufig empfohlen. Man kann auch schon vorher damit anfangen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Erstmal für einen selber und manchmal auch für die Familie. Denn jede Familie hat eine Geschichte. Und dann ist es gut zu wissen, wie Leute, die vor einem gelebt haben, das erlebt haben, das ist auch sehr hilfreich für die gerade existierenden und die kommenden Generationen. Also, es geht weiter beim erfüllten Leben, die biografische Erfüllung. Wir sind heute beim Typen Gamma, die biografische Erfüllung, angekommen. Da geht es um deine Charakterentwicklung, Krisen, Niederlagen, Tiefpunkte, Triumphe, Gipfelerlebnisse, das Abenteuer deines Lebens. Und ich wünsche dir, dass du das nicht einfach nur so zusammenzählen kannst, sondern dass du diese Dinge, die dir widerfahren sind, bei den Guten ist das überhaupt kein Thema, aber auch bei den schwierigen Dingen, dass du sie als einen Schatz siehst für dein Leben, der dir helfen kann. Und der dir helfen kann, wie aus Mist Kompost wirft. Ich liebe diese Schemata und deswegen möchte ich euch auch heute da mit hineinnehmen. Einmal sehen wir erfülltes Leben, wie sieht das aus? Auf der linken Seite sehen wir hier, was du anderen angetan hast. Das heißt, der Pfeil geht von dir weg. Klar, Smiley ist, was gut war und das, was nicht so gut war. Auf der rechten Seite sieht man das hier, was uns angetan, was dir angetan wurde. Auch hier geht es um das Gute und um das Schlechte. Feld 1, der Stolz. Erinnere dich an ein wichtiges Ereignis, wo du etwas getan hast, durchgestanden oder entschieden hast, was du dir hoch anrechnest, wo du sagst, das war eine gute Tat, eine besondere Leistung, da habe ich etwas Gutes getan. Jedenfalls auf etwas, auf das du stolz sein kannst. Hast du das gewürdigt und gefeiert? Wer aus einem frommen Kontext kommt, hat ein bisschen längeren Anfahrtsweg, weil der Begriff Stolz dort ein bisschen mies belegt ist. Stolz, wissen wir, hat zwei Nuancen. Eine Sache, wo man sagt, das ist klasse, eine Form von Dankbarkeit. Und dann wissen wir, dass Stolz auch zu Hochmut führen kann, zu Überheblichkeit gegenüber Menschen und gegenüber Gott. Aber hier geht es um das, was hat Gott dir geschenkt, sei stolz darauf, freu dich. Stolz ist dann ein Zeichen zu sagen, ich würdige das. Es gibt zwei Extreme, wie man damit nicht umgehen sollte. Der eine ist, dass man sagt, ach, alles klein, man sollte sich freuen. Der andere ist, und das sind die Leute, die unangenehm sind, die alles zu einer Heldentat aufbauschen müssen und anderen damit auf die Nerven gehen. Beides sind Wege, um zu zeigen, man hat es dann doch noch nicht so verarbeitet und man sollte da den richtigen Stolz lernen. Das zweite Feld, Scham und Schuld. Hast du irgendwas in deinem Leben irgendwann einen großen Fehler gemacht? Etwas, was du bereust und bedauerst? Was du dir selbst richtig übel nimmst? Wo du richtig Bockmist gebaut hast? Wo du an anderen schuldig geworden bist? In diesem Feld steht alles, was mit Sch anfängt. Schimpf und Schande, Scham und Scheitern, Schuld und Schmach. Das Wort, was ihr dachtet, ist auch dabei. An dem Punkt ist es wichtig, diese Dinge zu sehen, zuzugehen, das ist passiert, shit happens. Dazu zu stehen, zu sagen, das war meine Verantwortung, das war meine Schuld. Und dann zu gucken, wie kommt man aus der Nummer raus. So, dann gibt es verschiedene Wege, sich selber zu rechtfertigen, aggressiv zu werden, den Schuldigen immer woanders zu suchen. Die Eltern sind immer super Schuldige, die Gesellschaft auch, alle sind schuld, nur ich selber nicht. Ich habe gemerkt, dass das Christentum an dieser Stelle eine Form von Stärke ist, die wir annehmen sollten. Weil ich weiß, dass Gott gnädig ist, weil ich weiß, dass er mich liebt, so wie ich bin, kann ich diesen Dingen ins Auge schauen. Ich kann Gott um Vergebung bitten, weil ich weiß, dass er mich angenommen hat und liebt. Und ich kann den nächsten Schritt tun, Menschen um Vergebung zu bitten. Auch das ist wichtig. Ich kann lernen, aus diesen Dingen etwas Gutes zu machen. Indem ich sage, das ist ein Teil meines Lebens, ein schmerzhafter Teil, aber ich möchte nicht zulassen, dass dieser Teil mich zerstört oder herunterzieht. Ich möchte mir deutlich machen, dass das zum Leben dazugehört. Und dann kann man sehen, dass daraus etwas Gutes erwächst. Das erste Gute ist zum Beispiel Empathie mit anderen Leuten, die Mist gemacht haben. Dass man nicht mehr von oben herab und so Leute fertig macht und sagt, das wäre mir nie passiert, sondern dass man eine gewisse Selbstdemut hat und sagt, ja, es kann auch mir passieren. Und dass man lernt, dass Gott gnädig ist. Also wie groß Gottes Gnade ist, da bin ich bis heute dran am Buchstabieren. Und bei manchen Dingen denke ich, es kann auch nicht sein, dass Gott das vergibt. Meistens geht es um das, was andere machen. Und mein zweiter Gedanke ist, ich befürchte doch. Gott ist gnädig. Ich glaube, das müssen wir ein Leben lang lernen. Hier geht es um den Bereich, was du getan hast. Und das andere ist natürlich auch wichtig, der Bereich, wo andere dir etwas angetan haben. Da fangen wir mal hier rechts unten an, Schmerz und Kränkung. Gibt es etwas Schlimmes, was dir zugestoßen ist? Normalerweise fallen uns sofort Sachen ein, ein Unglück, eine Kränkung, ein Betrug, ein Missbrauch, eine schwere Krankheit, ein Unfall. Eine fiese Gemeinheit von einem Menschen, der die Übel mitgespielt hat. Solche Erlebnisse hinterlassen tiefe Wunden, Narben, können bis zur Traumatisierung gehen. Es ist auch unglaublich, was manche Menschen erleiden müssen. Braucht man das zu einem erfüllten Leben? Eigentlich nein. Aber es sind die Dinge, die geschehen, wo wir nur hoffen können, dass es nicht zu viele werden, aber es sind die Dinge, die geschehen, die Wunden schlagen. Und hier wieder so eine schöne Formulierung: Könnte es sein, wenn wir diese Dinge verarbeiten, dass aus einer Wunde vielleicht sogar ein Wunder wird? Dass das Erlittene mich stärkt, dass ich merke, ich bin nicht nur Opfer gewesen, sondern ich kann daraus aufstehen. Manchmal ist es interessant, dass Menschen Scham empfinden für etwas, was ihnen angetan wird. Wo man ganz sagen kann, das hat jemand anders dir angetan, warum schämst du dich? Ja, ich bin ja irgendwie auch schuld, dass ich zu der Zeit am falschen Ort war. Man muss wissen, diese Scham ist der letzte Aufstand, um nicht als Opfer dazustehen, zu sagen, ich habe noch eine Form Kontrolle. Das heißt, ich bin mit Schuld und dadurch nicht einfach Opfer. An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir Trost und Zuwendung von Menschen bekommen und auch Selbstmitgefühl, ein schönes Wort, Selbstmitgefühl haben. Dass wir nicht Selbstmitleid haben, das führt zum Versumpfen, sondern ja, das ist mir passiert, das ist schlimm. Und auch hier haben wir mit der Kraft der Vergebung einen Schlüssel zur Heilung, der es wirklich dazu bringt, dass aus der Wunde ein Wunder werden kann. Vergebung ist erstmal für dich selber wichtig. Es ist der Schutz davor, dass du dich selber vergiften lässt durch deinen Hass und durch deine Wut und durch deinen Ärger. Vergebung ist gut. Es ist eine Entscheidung, die man immer wieder treffen muss. Eine Entwicklung, die länger dauern kann. Auch wenn dich derjenige, der dir es angetan hat, nicht um Vergebung bittet, ist es wichtig, dass du das lernst für dich. Wenn dich derjenige nicht um Vergebung bittet, vergib trotzdem. Und wenn du es mit Menschen zu tun hast in deinem Umfeld, wo es wichtig ist, nicht einfach das nur zu erdulden oder zu leiden, dann such das Gespräch, damit etwas Neues beginnen kann. Irgendwann wird aus diesem Erlittenen Weisheit, Güte und vielleicht lernst du es, kreativ umzugehen mit solchen Situationen, wo Menschen Menschen verletzen, indem du Wege findest, wie es zur Vergebung geht und wo du anderen helfen kannst. Feld 4, Dankbarkeit. Fallen dir Situationen ein oder eine Zeit in deinem Leben, in der du besonders beschenkt, gefördert, beschützt, gerettet worden bist? Wo ein Mensch dir beigestanden hat, es hat sich eine Tür geöffnet. Vielleicht hast du Gott ganz besonders erfahren. Diese Dankbarkeit ist wichtig. Sie ist eine Quelle der Kraft. Dankbarkeit gehört zu einem erfüllten Leben. Dankbarkeit verwandelt das Gute noch einmal zu noch Besserem, weil ich es mir bewusst mache, weil ich es nicht vergesse, weil ich mir immer wieder deutlich mache, es gab nicht nur diesen Bereich, sondern es gab vieles Gute, wo andere mir Gutes getan haben, wo Menschen mich auf den Weg gebracht haben, wo Gott mir Impulse gegeben hat. Das ist wichtig zu sehen. Es ist wichtig, auf diese Bereiche zurückzuschauen, auf das Gute und auf das Schlechte. Manchem mag das, schon wenn man so eine Grafik sieht, ein bisschen zu viel nach Psychologie aussehen. Ich finde, man kann als Christ sehr überheblich auf diesen Bereich hinabschauen. Ich kenne es jedenfalls aus meiner Geschichte, auch in den Gemeinden, in denen ich war, wo ich sage, zu Unrecht. Ich habe mit Christen erlebt, ehrenamtliche Pastoren, die haben sich diesen Fragen nicht gestellt. Und die Folge war katastrophal für sie selber und für die Gemeinde. Das sind die Leute, die Gemeinden geschrottet haben, Beziehungen geschrottet haben, einfach weil sie gedacht haben, es ist nicht nötig. Also ich finde, man muss nicht über alles reden. Manche Dinge verarbeiten Menschen sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die brauchen ganz viel Gespräch, um ein Trauma zu verarbeiten oder um vergeben zu können. Und andere brauchen einfach Zeit, aber auch sie haben einen Weg, darauf zu schauen, damit umzugehen. Wenn man das tut, kann man feststellen, dass unser Leben einzigartig ist. Und deswegen möchte ich Mut machen, wenn du an irgendeiner Stelle gemerkt hast, da muss ich noch mal nachlegen, da muss ich noch mal drüber reden, da bin ich noch nicht mit fertig, dann ist das eine gute Erkenntnis. Und auf dem Weg dazu, dass aus diesen Dingen ein Schatz wird, wo du sagen kannst, diesen Bereich möchte ich nicht missen, aber er hat dazu geführt, dass ich sage, es ist ein erfülltes Leben. Nach dieser schweren Zeit habe ich die Zeit danach ganz anders geschätzt. Ich habe eine neue Dankbarkeit, neue Freude am Leben entdeckt. Also von daher ist es gut. Ich finde es wichtig, und das habe ich in meinem Leben immer wieder erlebt, dass man diese Fragen nicht verdrängt. Aber es gibt manchmal schwere Themen, wenn man versucht, sie zu bearbeiten, dann sind sie sperrig. Ich habe gelernt, diese Themen dann offen zu lassen, ungelöst, nicht bearbeitet. Ich habe aber gesagt, auch wenn ich diese Zeit jetzt nicht einordnen kann, wenn ich sie nicht verarbeiten kann, wenn ich sie für mich nicht sortieren kann, trotzdem will ich dankbar sein. Ich will Gottes Weg mit mir dort entdecken. Und dann merke ich, durch den Abstand, je größer der Abstand wird, desto eher lässt sich diese Sache eher verstehen. Was ist der Unterschied, wenn ich das als Christ angehe? Ich habe mich schon früh für Jesus entschieden und kann bei vielen Dingen nicht mitreden. Ich habe also kein krasses Vorher und dann ein erlöstes Nachher, sondern ich bin reingewachsen in den Glauben und bin dafür wirklich dankbar. Und deswegen kann ich nur sagen, mit Gott ist es auf jeden Fall besser, aber andere sind da auf einem anderen Weg. Aber eins weiß ich, Gott hat uns so geschaffen, er hat uns Möglichkeiten gegeben, die für alle Menschen gelten, wie wir umgehen können mit unserer Seele, wie wir umgehen können mit erlittenem Unrecht und wie wir selber damit auf den Weg kommen. Wir sind Menschen und für Menschen gilt, sie können einander helfen, ihre Seele in Ordnung zu bringen. Gott hat uns die Schöpfung gegeben und wir können wissen, und das gilt für alle Menschen, wenn wir in der Natur sind, notfalls auch mal einen Baum umarmen, wenn wir auf das Wasser schauen, das tut uns gut. Ich bin dankbar, und da kommt jetzt besonders das Christliche, dass ich mich für Jesus entschieden habe. Ich bin diesen Weg nie alleine gegangen. Ich habe Führung an wichtigen Stellen in meinem Leben bekommen und angenommen. Das sind ja manchmal zwei Dinge. Ich habe an vielen Stellen Gott nicht verstanden. Er hat mich enttäuscht. War weit weg. Im Nachhinein weiß ich, verlassen hat er mich nie, auch wenn es sich so angefühlt hat. Für mich ist das Entscheidende, und das lerne ich, je älter ich geworden bin in der Vergangenheit, dass dieses Leben hier das Vorletzte ist. Ich muss nicht alles in dieses Leben hineinquetschen. Das ist nicht die letzte Gelegenheit, alles herauszuholen, sondern mein Leben, das hier begonnen hat, geht in der Ewigkeit weiter. Ich weiß nicht, ob man dann manches nachholen kann oder muss, ob das dann noch interessant ist, aber ich weiß, das Leben hier kann ich so annehmen, wie es ist. Und die Dinge, die Wunden bleiben, wo ich kein Wunder erlebe, die Fragen, wo ich keine Lösung finde, bis heute nicht, werden dann gelöst sein. Nicht dadurch, dass ich Antworten habe, sondern dass ich bei Gott bin. Dann werde ich verstehen. Dann gibt es, und das sagt die Bibel, keine Wunden mehr, kein Mist, kein Leid, keine Schuld. Wie gesagt, es hat mir geholfen, mich den Fragen zu stellen, die notwendig sind. Und die Fragen, wo ich merke, die werde ich nicht lösen. Jedes Mal, wenn ich das Thema anpacke, ist der Schmerz wieder neu da. Der Schmerz wird nicht kleiner, es bleiben Narben. Das stehen zu lassen und zu sagen, Gott weiß. Bei ihm bin ich aufgehoben. Und irgendwann werde ich das einmal verstehen. Deswegen möchte ich dir am Ende des Gottesdienstes zwei Fragen stellen. An welche Themen oder an welches Thema willst du dich neu heranwagen? Mit Gottes Hilfe und vielleicht mal mit Hilfe von Menschen? Wo könnte aus einer Wunde ein Wunder geschehen, wenn du nicht wegguckst, sondern hinschaust und zulässt, dass Heilung geschieht? Durch Gespräche, Zuwendung von Menschen, durch Gott, Gottes Nähe. Wo entstehen Entscheidungen an, die aus dem Mist in deinem Leben Kompost machen? Also die Entscheidung, dass du sagst, ich will das nicht einfach nur als erlittenes Unrecht sehen, ich möchte aus dem, was andere an mir getan haben, was ich gemacht habe, etwas nicht nur lernen, sondern ich möchte das sehen. Das hat mein Leben auch geprägt zu dem ich heute geworden bin. Die Entscheidung möchte ich dir mitgeben. Dafür braucht man Zeit und du wirst schon merken, welche Frage für dich dran ist. Nicht alle Fragen auf einmal, eine nach der anderen. Ich lade ein zu einem Moment der Stille.